Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis und ich bin heute hier wieder am Host am Start. Und heute erfüllen wir mal einen Wunsch. Denn ihr wisst es, am Ende fragen wir mal unsere Gäste, wen sie sich mal hier wünschen würden oder welches Thema. Und vor ein paar Folgen hat Marco Ann von Bonprix, als wir über den State of Payments gesprochen haben, sich mal gewünscht, dass wir über finanzielle Inklusion sprechen. Gesagt, getan, haben wir mal geschaut, wen wir darin finden können, bevor wir gleich auf unseren heutigen Gast und Experten eingehen. Ich bin aber natürlich wieder nicht alleine hier, sondern mit mir im Podcast-Studio, zumindest virtuell, ist Sarah. Sarah, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, Dennis, ich freue mich auch sehr, zumal wir heute über ein Thema sprechen, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, die finanzielle Inklusion. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch auch Personen im Freundes-, Bekannten- oder Verwandtenkreis hat, bei denen man den Eindruck hat, dass die finanziell vielleicht nicht ganz so gut eingebunden sind. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe eine Großtante, die ist über 90 und die handelt ihre kompletten Bankgeschäfte über ihren Bankberater ab, weil sie kein Internet hat und Bankfilialen bei ihr in der Gegend quasi nicht mehr existent sind. Insofern ist das Thema für mich persönlich super interessant und im Alltag auch immer mal wieder präsent. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was unser Gast uns heute dazu erzählen wird.
Ja, da könnte ich auch gleich einsteigen. Ich war auch erst letztes Wochenende bei meiner Oma und dann haben wir wieder ein bisschen über den Alltag und so gesprochen. Und da waren natürlich Banken und wie man zum Beispiel Geld noch bekommt, auch ein Thema. Aber darauf gehe ich vielleicht im Laufe des Podcasts noch genauer ein. Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Was im Dezember neben Glühwein, Spekulatius und Lebkuchen natürlich dazugehört, unweigerlich, sind die Jahresrückblicke. Wenn man den Fernsehen anmacht, gibt es überall verschiedene Blicke zurück auf das Jahr. Und wir als Neosphere schließen uns natürlich an, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Bei Between the Towers wollen wir am 5. Dezember über das Jahr 2023 sprechen und was da uns und die Szene eigentlich bewegt hat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Meldet euch an, seid dabei und freut euch auf einen spannenden Abend und stoßt danach bei der einen oder anderen Tasse Glühwein ein. Wir haben jetzt schon alle eine Gruppe ins Zentrum gerückt, aber es gibt bei finanzieller Inklusion noch viel, viel mehr. Und darüber sprechen wir heute mit Kai Friedrich Donau von der Schufa. Hi Kai, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, danke, dass ich eingeladen wurde.
Magst du dich zuerst mal ein bisschen vorstellen? Ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Gästen muss man das Unternehmen, bei dem du jetzt bist, nicht vorstellen. Aber wer bist du und was machst du bei der Schufa?
Sehr gern. Also ich bin Kai Donau. Ich bin Teamleiter CSR bei der Schufa. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Corporate Social Responsibility. Also ich kümmere mich um das gesellschaftliche Engagement der Schufa. Wir haben verschiedene Finanzbildungsinitiativen. Wir tauschen uns mit verschiedenen Anspruchsgruppen aus, also Schuldnerberatung, Verbraucherschützer. Und wir forschen auch im Bereich des Kredit- und Konsumverhaltens.
Ja, Kai, vielen Dank. Dann würde ich sagen, legen wir direkt inhaltlich los. Und nun beschäftigen wir uns heute wieder mit einem Begriff, unter dem vielleicht der ein oder andere von uns ein bisschen was anderes versteht. Deswegen wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns einmal klar machen, was für euch finanzielle Inklusion eigentlich bedeutet. Vielleicht kannst du dazu gleich ein bisschen was sagen und uns auch ein Gefühl dafür geben, welche Gruppen da eigentlich von betroffen sind.
Sehr gern. Finanzielle Inklusion oder wir reden eigentlich eher von finanzieller Teilhabe, bedeutet, dass möglichst alle Menschen teilhaben können an Finanzdienstleistungen, an unserem Finanzsystem. Und wir haben ja eine Studie herausgebracht, den Finanzinklusionsindex. Die Idee dazu hatte unsere Marktforschung schon länger, um einfach mal zu schauen, wie in Deutschland verschiedene Personengruppen teilhaben können am Finanzleben. Und wir sind 2022 Partner der Special Olympics geworden. Das ist die weltweit größte Organisation, also Sportorganisation für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Und die waren auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, sie suchen einen Partner aus dem Finanzbereich, weil viele ihrer Mitglieder, der Sportler und natürlich auch dann Menschen, die vielleicht nicht Sportler sind, aber dann noch eine geistige Beeinträchtigung haben, Schwierigkeiten haben, an auch ganz alltäglichen Finanzdienstleistungen teilzunehmen und auch häufig die Finanzbildung in der Gruppe zu kurz kommt. Und das war für uns sozusagen der Aufhänger zu sagen, wir kombinieren sozusagen die Idee unserer Marktforschung und die Anfrage der Special Olympics und forschen mal, wie es mit der finanziellen Teilhabe in Deutschland aussieht. Das heißt, wir haben uns verschiedene Dimensionen angeguckt. Zum einen, wie ist die subjektive Nutzungszufriedenheit der Menschen mit Finanzdienstleistungen? Wie sieht es mit der Finanzkompetenz aus? Wie ist das Vertrauen in Finanzdienstleistungen, also zum Beispiel was die Sicherheit betrifft, den Datenschutz? Und schließlich die Barrierefreiheit, also wie zugänglich sind verschiedene Finanzdienstleistungen. So, und das war letztlich dann der Auftakt für unseren Finanzinklusionsindex.
Ja, vielen Dank, Kai. Wir haben im Vorfeld des Podcasts uns selbst schon gefragt, warum die Schufa das eigentlich macht und warum nicht andere Banken das machen. Das hast du ja jetzt ja schon gut dargestellt. Und ihr schreibt auch selber in der Studie, mit der vorliegenden Studie wollen wir nicht herausfinden, wie finanzkompetent Menschen sind, sondern wie menschenkompetent Finanzdienstleistungen in Deutschland gestaltet sind. Ja, wenn man jetzt dieses Statement nimmt, wie gut gelingt das denn heute bereits? Also wie steht Deutschland da? Also man muss dazu sagen, es war ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass ihr die Studie angefertigt habt.
Richtig, also man muss natürlich sagen, dass es in diesem Bereich noch nicht so viel Forschung gibt. Wir haben hier, das möchte ich an der Stelle auch nochmal hervorheben, wir haben hier auch mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, also zum Beispiel mit Professor Dr. Peter Kenning von der Universität Düsseldorf, der auch im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Verbraucherfragen sitzt, der also sehr wichtige wissenschaftliche auch Expertise dort überhaupt eingebracht hat, wie wir das messen. Und der Gesamtindex, wir haben versucht, dann einen Index zu bilden aus diesen verschiedenen Dimensionen, die ich ja eben erläutert habe. Da liegt Deutschland schon im guten Mittelfeld. Aber interessant ist es dann, wenn man sich einzelne Dimensionen genauer anguckt und auch die Schwierigkeiten, die in bestimmten Personengruppen bestehen. Ja, also die Finanzkompetenz wird insgesamt, wenn wir jetzt mal bei der Finanzkompetenz bleiben, gar nicht so hoch eingeschätzt. Aber vor allem junge Leute sagen, sie haben wenig Finanzkompetenz. Ja. Wohingegen es natürlich Menschen gibt, die mit der Barrierefreiheit große Schwierigkeiten haben.
Ja, wir haben gestern in der Vorbereitung schon gesagt, eigentlich müsste man genau diese zwei Gruppen zusammenbringen. Ja? Also die jungen Leute, die sich dann im Zweifel mit den ja doch eher digital ausgerichteten Finanzprodukten auskennen und die älteren Personen, die das nötige finanzielle Wissen mitbringen. Aber ja, ganz so einfach ist die Lösung dann wahrscheinlich nicht.
Das kann durchaus ja sein, dass es eine Lösung ist. Also es gibt ja auch Modelle, ich glaube an Schulen, wo dann junge Leute mit Älteren zusammensitzen und Ältere fit machen für den digitalen Alltag. Ja, das kann ja durchaus ein Modell sein. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich diese verschiedenen Faktoren einfach ansieht. Dann schaut, gibt es Gruppen, wo viele dieser Faktoren einfach zusammenkommen. Ja, also es kann ja sein, dass ich relativ wenig Finanzkompetenz habe, aber kann es irgendwie ausgleichen auf einem anderen Wege. Aber wenn wir jetzt beispielsweise über die Zielgruppe der Special Olympics sprechen, also Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, dann haben wir sehr viele Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Ja, die Finanzkompetenz, die Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Wir haben auch gesehen, dass gerade Menschen, die sagen, dass sie sehr schwer mit ihrem Einkommen zurechtkommen, dass die eine sehr geringe Teilhabe haben. So, und das ist dann in einer Gruppe, wo alles zusammenkommt, da besteht dann natürlich ein großer Handlungsbedarf.
Wenn wir jetzt nochmal uns darauf konzentrieren, dass ihr das allererste Mal diese Studie durchgeführt habt und dass ihr euch in einem Umfeld bewegt, in dem es, wie du es eben ja auch gesagt hast, relativ wenig Forschung gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da das ein oder andere Ergebnis gab, mit dem ihr so vielleicht gar nicht unbedingt gerechnet habt. Man geht ja nichtsdestotrotz mit gewissen Vorannahmen da rein und erwartet vielleicht das ein oder andere und dann kommt es manchmal aber doch ganz anders. Insofern gab es überraschende Erkenntnisse, an die du jetzt direkt denken musst, die ihr im Rahmen dieser Studie erhoben habt?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal bei den Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen bleibe, da war es schon sehr überraschend für mich und auch für meine Kollegen, wie stark das Internet genutzt wird als sozusagen Tor zur Einkaufswelt. Das ist extrem wichtig, liegt auch daran, dass natürlich im Internet der soziale Druck geringer ist. Ja, also ich stehe nicht an der Supermarktkasse und hinter mir drängeln alle Leute und verdrehen die Augen, weil ich vielleicht einen Moment länger brauche. Das gilt vielleicht auch genauso für ältere Leute. Also das Internet, die Digitalisierung spielen dort eine ganz große Rolle. Das ist der eine Punkt. Andererseits haben viele Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen Schwierigkeiten, an bestimmten Bezahlformen teilzuhaben. Das liegt daran, dass sie vielleicht nur einen eingeschränkten Eingriff haben auf ihr Konto, dass sie vielleicht noch einen Betreuer haben, den sie auch Erlaubnis bitten müssen. Und dass auch viele Finanz-Apps so kompliziert gebaut sind, nicht alle, aber einige, dass sie Schwierigkeiten damit haben. Ja, also wir haben auf der einen Seite die großen Chancen der Digitalisierung, auf der anderen Seite werden die nicht voll ausgenutzt. Ja. Das war für mich ein sehr spannendes Ergebnis. Und dann auch, welche Umwege die Menschen in Kauf nehmen, dennoch teilhaben zu können. Ja, wenn ich keinen vollen Zugriff auf mein Konto habe oder kann es nicht in dem Maße nutzen, wie es andere machen, weil ich diese Funktionen nicht habe oder nicht nutzen kann, dann muss ich einen Umweg suchen. Ja, das kann zum Beispiel eine Prepaid-Karte sein, eine Gutscheinkarte. Das sind Zahlungsanbieter, ja, wie PayPal, das wird häufig genutzt. Das wird dann wie so ein zweites Konto genutzt. Heißt aber auch, dass diese Umwege mit sehr hohem Aufwand, mit sehr hohen Kosten mitunter auch verbunden sind. Und das dann natürlich in einer Gruppe, die sowieso schon Schwierigkeiten hatte und vielleicht auch finanzielle Schwierigkeiten.
Ja, wir haben jetzt schon viele verschiedene Gruppen angesprochen, oder Kai, du hast verschiedene Gruppen angesprochen. Lass uns mal die Gruppen, die du angesprochen hast und die auch in der Studie beleuchtet oder hervorgehoben werden, mal ein bisschen noch durchgehen. Also was für mich ein bisschen überraschend war, war, dass wir sprechen jetzt, oder du hast gerade oft im Kontext von Menschen mit so Beeinträchtigungen gesprochen, dass auch jüngere Menschen so präsent in eurer Studie erwähnt werden. Und es heißt da auch explizit, jüngere Menschen fühlen sich wenig finanzkompetent und dass das auch zu Einschränkungen führt. Woher bekommen junge Menschen denn überhaupt momentan ihre Finanzbildung und wie gravierend ist das Problem? Also wir haben ja im Podcast auch schon das eine oder andere Mal gesprochen, aber wie stellt sich das aus eurer Sicht dar?
Also wir sind als Schufa ja schon sehr lange im Bereich der Finanzbildung unterwegs, haben ja auch verschiedene Finanzbildungsinitiativen, die Wirtschaftswerkstatt und Schufa macht Schule und führen in dem Rahmen auch viele Studien durch. Das heißt, wir haben dort auch nochmal ergänzende Zahlen oder Erkenntnisse. Und natürlich ist es so, Finanzkompetenz erwirbt man letztlich durchs Machen, indem man es tut. Ja, und junge Menschen sind natürlich noch nicht so lange im Finanzleben, haben vielleicht auch viele Fehler noch nicht gemacht, aus denen man lernt und sind natürlich auch unsicher dann bei bestimmten Finanzentscheidungen oder bestimmten Finanzangeboten, die sie dann nutzen können oder sollen. Wo wird es den jungen Menschen beigebracht? Die wichtigste Quelle für junge Menschen, was jetzt Finanzkompetenz und Finanzwissen betrifft, das ist das Elternhaus, ne? Das ist die Familie. Aber dort findet es häufig nicht wirklich statt oder nicht in dem Maße, in dem es stattfinden sollte. Ja, das kennt man ja zu Hause, sagt man nie, über Geld redet man nicht. Man ist vielleicht auch als Elternteil, ich bin ja auch selber Vater, ist man auch vielleicht mal unsicher bei bestimmten Finanzentscheidungen, kenne ich mich relativ gut aus. Ja, da bin ich vielleicht jetzt nicht das richtige Beispiel an der Stelle. Ja, aber es gibt natürlich auch Familien, wo es auch bei den Eltern an Finanzkompetenz mangelt. So, das heißt, die Finanzbildung müsste auch noch an anderer Stelle stattfinden, zum Beispiel in der Schule. Aber auch da findet sie nicht statt. Warum? Weil da einfach kein Raum und keine Zeit ist dafür. Wir sind ja viel in Schulen unterwegs. Die jungen Menschen, das sehen wir auch in unseren Studien, sind ja sehr interessiert daran, Finanzbildung zu bekommen. Die interessieren sich für Geld. Aber die Lehrer haben wenig Zeit dafür. Es gibt keine einheitlichen Lehrpläne. Und wenn wir in den Schulen unterwegs sind, dann ist es eher das Engagement des einzelnen Lehrers, oder der einzelnen Schulleitung, die sagt, das halte ich für wichtig. Und das ist aus meiner Sicht der ganz große Punkt. Es gibt keine Einheitlichkeit.
Ja, das ist auch etwas, was wir in unseren Gesprächen festgestellt haben. Wir haben ja auch ein Between the Towers schon mal zu dem Thema gemacht. Da hatten wir auch einen Lehrer da, der das aus der Lehrersicht geschildert hat, hatten verschiedene Personen aus der Wirtschaft und hatten auch die Julia von unserem Investment Beatwest da. Ja, wir sind ja selbst auch in Beatwest investiert, die genau da versuchen anzusetzen und finanzielle Bildung außerhalb der Schule zu vermitteln. Wen es interessiert, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und glaube Folge 72 oder so war das. Aber ja, das Problem der fehlenden finanziellen Bildung ist uns schon öfter über den Weg gelaufen. Richtig, Sarah?
Das ein oder andere Mal, ja. Ich musste gerade auch an den Podcast Finanzheldinnen denken. Das kommt ja aus der Commerzbank und sagen auch in meinem privaten Umfeld, ich finde das ganz spannend zu sehen, dass auf der einen Seite eben in Richtung Schule, dann auch Elternhaus nicht genug passiert. Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, aber Kai, da kannst du mich auch gerne korrigieren, dass über Plattformen wie TikTok oder dann eben Podcasts etc. momentan da ganz, ganz viel in Bewegung ist. Ja, also beispielsweise dann mit finanzorientierten Podcasts wie den Finanzheldin, Madame Moneypenny ist ja auch relativ bekannt. Ich war vor einigen Monaten auf einem Event, wo es auch um Finanzbildung bei TikTok ging. Also da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viele, natürlich auch viele schwarze Schafe, aber auch viele, die da, glaube ich, einen sehr, sehr guten und auch wichtigen Job machen. Hast du denn das Gefühl, dass das bei der jüngeren Zielgruppe auch angekommen ist? Also dass das wirklich auch im breiteren Umfeld dann angenommen wird, solche Angebote? Oder ist das noch nicht so richtig da?
Ja, es wird angenommen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Social Media da sehr viel beitragen kann. Die Herausforderung ist natürlich zum einen zu trennen, was ist seriös, was ist unseriös. Das ist für junge Menschen ganz schwierig. Es gibt ja auf WhatsApp solche Gruppen, solche Trading-Gruppen beispielsweise, wo junge Menschen dann, ich sag mal, ins Trading gelockt werden, ohne wirklich Ahnung zu haben und da auch viel Geld verlieren. Zum anderen ist dann auch die Frage, wer nutzt denn diese Angebote? Das sind dann ja schon junge Menschen, die sich tendenziell sehr stark dafür interessieren. Aber wie kommen wir an die ran, die sich zumindest auf den ersten Blick dafür nicht so stark interessieren. Ja. Und ich glaube, da braucht es schon nochmal so eine neutrale Stelle, wie die Schule oder auch andere Einrichtungen, die sozusagen diese Verbindung herstellen, die helfen können einzuschätzen, was ist seriös, was ist nicht seriös und zum anderen auch die Menschen motivieren, die sich vielleicht erstmal für Finanzen nicht so interessieren.
Hast du denn das Gefühl, dass sich da gerade was tut? Also auch jetzt im Rahmen eurer Studie, habt ihr das Gefühl gehabt, naja, da ist ein gewisses Bewusstsein dafür und es gibt vielleicht auch schon erste Ansätze auch in Richtung Schule, Bildungssystem, das zu ändern?
Ja, also ich glaube nicht, dass es an Initiativen und Projekten mangelt. Ihr habt es ja eben angesprochen, auch von den Banken gibt es sehr gute Sachen. Wir selber machen ja auch einiges. Es gibt Stiftungen, es gibt gemeinnützige Organisationen, Schuldnerberatung, Verbraucherzentralen und so weiter und so fort. Also es mangelt nicht an den Angeboten. Das Problem ist sicherlich, diese Angebote zu bündeln, einen gewissen Fokus herzustellen. Und die Bundesregierung hat ja jetzt mit ihrer Plattform Finanzieller Aufbruch ein Vorhaben, sozusagen genauso eine Plattform zu gründen, wo diese Angebote gebündelt werden. Das wäre natürlich gut. Das unterstützen wir auch sehr stark. Ja, und wir hoffen einfach, dass sich dadurch einiges bewegt. Also, genau, vielleicht kann ich es ergänzen. Das Bewusstsein, das ist auf jeden Fall da. Es ist schon allen klar. Aber ich glaube, es ist noch nicht allen klar, in welche Richtung das gehen kann. Also, unser föderales Bildungssystem, das trägt ja jetzt auch nicht gerade dazu bei, dass, sage ich mal, solche Themen einheitlich vermittelt werden. Ja, also da ist ein Austausch, eine Abstimmung auf jeden Fall wichtig.
Nun haben wir viel über die jüngere Generation gesprochen, natürlich, und das klang ja vorhin auch schon an, haben auch ältere Menschen Probleme, am Finanzleben teilzunehmen. Und das sind dann ganz andere als die Jüngeren. Also ihr schreibt auch in der Studie, dass ältere Menschen eigentlich ein Anliegen pro Jahr haben, das sie mit der Bank nicht klären können. Können wir gleich noch darauf eingehen, was das für Probleme sind. Wenn ich an meine eigenen Großeltern denke, ist das halt oft schon, dass der Weg zur Bank relativ schwer ist. Oder wenn meine Oma ist zumindest noch relativ fit, die zahlt auch mit Karte und all dem, aber viele andere machen das eben nicht und sind eben noch sehr stark auf Bargeld angewiesen. Und da der Weg eben dann zum Geldautomaten oder zur Kasse so beschwerlich ist, wird dann ein großer Batzen, hätte ich jetzt fast gesagt, Geld abgehoben, der dann einfach zu Hause liegt. Und dann sind eben auch zumindest in dem Fall von meiner Oma, in dem betreuten Wohnen ist es schon öfter vorgekommen, dass halt eingebrochen wurde und dann große Geldbeträge geklaut wurden, weil eben die älteren Menschen das Geld zu Hause horten, um eben diesen Weg zur Bank nicht gehen zu müssen. Was sind denn so Erkenntnisse aus eurer Studie, die ihr gewonnen habt? Was sind die größten Probleme, die ältere Menschen haben? Und gibt es da vielleicht auch schon Ansatzpunkte?
Also wie du es eben gesagt hast, Bargeld ist für ältere Menschen sehr wichtig. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und anderen Gruppen, die halt eben zu den digitalen Bezahlmethoden oder bargeldlosen Bezahlmethoden wenig Zugänge haben. Da kann man sich natürlich auf der einen Seite fragen, müssen wir jetzt das Bargeldsystem wieder ausbauen oder müssen wir nicht einfache Anwendungen schaffen? Ja, das wurde auch kritisiert in der Studie oder das haben wir auch in Gesprächen mit Betroffenen herausgefunden. Es gibt nicht viele Apps, die wirklich barrierefrei sind. Da gibt es ein paar Zahlungsanbieter, ein paar internationale, die machen das richtig gut. Die werden viel genutzt, weil die zum Beispiel, wenn man sein Handy hat und es vergrößert, die App auf dem Bildschirm, ist es nicht verpixelt. Alle anderen Apps sind verpixelt. So, das ist eine technische Sache, die, glaube ich, nicht so schwer umzusetzen ist. Ja? Oder auch Anwendungen, die wirklich nur die Basisfunktionen haben. Ja? Also wenn ich das sehe bei einigen Apps, die ich ja auch habe, da sind so viele Funktionen und ich benutze am Ende doch nur ein oder zwei. Die sind völlig überladen. Ja? Da wurde nicht an den Nutzer gedacht, der es einfach haben möchte. Ja? Wenn wir darüber sprechen, Anliegen werden nicht geklärt oder es gibt Anliegen, die nicht geklärt werden konnten in der Filiale, dann kann das natürlich zum einen sein, es gab keinen Zugang, dann kann es aber auch heißen, dass der Bankmitarbeiter vielleicht nicht wirklich geschult ist. Ja? Also diese Schulung im Umgang mit bestimmten Personengruppen, Menschengruppen, der ist extrem wichtig. Ja, ich glaube, auch sowas lässt sich lösen. Und was jetzt überhaupt auch das persönliche Gespräch betrifft. Mein Vater, der ist ja 80 und der ist technisch, würde ich mal sagen, besser ausgestattet als ich an vielen Stellen. Der braucht das persönliche Gespräch, aber das muss ja nicht physisch stattfinden. Ja, der findet Chatfunktionen super, ja, Videochats. Aber Chatbots zum Beispiel findet er ganz schrecklich. Ja, also ich glaube, dass man durch einfache Funktionen eine Menge Menschen einschließen, inkludieren könnte. Ja, es wird häufig zu kompliziert gedacht.
Wie wichtig ist es denn, jetzt ist es ja so, dass, und unsere Mutter, die Commerzbank, gehört da sicherlich auch dazu, dass immer mehr Banken bauen Filialen ab, sodass der Kontaktpunkt in der Nähe wegfällt. Und jetzt sagst du ja, so wie bei deinem Vater ist das kein Problem, Videochat funktioniert noch, aber trotzdem wird das Ganze ja irgendwie anonymer. Ich meine, früher hatte man vielleicht den einen Berater, zu dem ist man gegangen, zu dem hat man Vertrauen aufgebaut. Und vor allem für ältere Menschen, könnte ich mir vorstellen, ist es schon wichtig, dass die halt vielleicht auch eine Bezugsperson haben und jetzt nicht wieder den nächsten Berater am Telefon oder bei Videochat haben, der das Anliegen davor gar nicht einzuordnen weiß. Wie wichtig ist denn der Punkt, wirklich eine Person dann zu haben? Oder?
Sehr wichtig. Also der persönliche Kontakt mit der immer derselben Person, der ist extrem wichtig. Ja? Das haben wir auch herausgefunden in der Studie, dass es für ältere Menschen ganz wichtig ist, eine Bezugsperson zu haben. Ja, schwierig ist es aber auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Routinen verändert werden oder Verfahren komplett verändert werden. Das ist auch noch ein Punkt, der hat jetzt vielleicht nichts mit der persönlichen Beziehung zu tun, aber hängt damit ja eng zusammen, wenn plötzlich gesagt wird, nee, also jetzt die persönliche Beratung findet nicht mehr statt, jetzt gibt's nur noch die und die digitale Lösung und dann müsst ihr das so und so machen. Das hängt halt viele Menschen ab. Ja, und ich glaube, man ist dann doch gut beraten, wenn man bestimmte Funktionen weiterhin beibehält, weil man dadurch eben Menschen in ihrer Teilhabe ermöglicht. Ja, vielleicht wird die Frequenz, mit der die Leute zur Bank gehen, wird vielleicht geringer. Aber wenn sie dann zur Bank gehen, ist es umso wichtiger.
Wenn du dir jetzt mal den aktuellen Status quo anschaust in Richtung Banken, also allein aus unserem Gespräch und jetzt auch aus persönlichen Erfahrungen habe ich den Eindruck, da wird eher abgebaut und da ist an vielen Stellen vielleicht gar kein Verständnis dafür, dass die finanzielle Inklusion in dem Zuge an ganz, ganz vielen Stellen auf der Strecke bleibt. Würdest du sagen, ja, so ist das? Also da fehlt auf Seiten der Banken eigentlich ganz, ganz grundlegend auch mein Bewusstsein dafür, dass die Entwicklung, die sie da gerade vorantreiben, für ganz viele Gruppen ein großes Problem bedeutet, wenn es in Richtung finanzielle Inklusion geht?
Ja, mit Sicherheit ist das Bewusstsein für diese Schwierigkeiten die erste Voraussetzung. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben bei uns jetzt einen Schüler, einen Praktikanten mit Down-Syndrom, den wir gemeinsam mit der Schule vorbereiten auf den ersten Arbeitsmarkt, der uns sehr viele Impulse und sehr viele Hinweise gegeben hat im Bereich der finanziellen Bildung. Ja. Und mit dem, also der bekommt von uns ja natürlich dann Gehalt und braucht dafür ein Girokonto. So, und dann sollte er ein Girokonto öffnen gehen und er war mit seiner Mutter bei einer Bank und das war ganz katastrophal, weil die Bank oder der Mitarbeiter bei der Bank ist überhaupt nicht auf den Jungen eingegangen. Er hat die ganze Zeit nur mit der Mutter geredet, hat ihn sozusagen völlig ausgeschlossen. Und die Mutter sagte dann, ja, aber mein Sohn eröffnet ja, das möchte das Konto eröffnen, nicht ich. Das war ganz schrecklich. Und dann ist er zu einer anderen Bank gegangen, da durfte ich dann auch mit bei sein bei dem Gespräch und dass der Bankberater ganz anders herangegangen. Ja, der hat es wirklich, hat den Jungen wirklich sehr gut mitgenommen. Ja, und hat unseren Praktikanten wirklich durch das Gespräch geführt, das sehr empathisch auch vieles erklärt. Aber dennoch am Ende hat man eben halt eine Dokumentation von über 25 Seiten oder Dokumenten, die nicht barrierefrei sind. So, da könnte man denn doch vielleicht in leichter Sprache nochmal eine Zusammenfassung hinzufügen. Ja, also es ist eher das Bewusstsein, das geschärft werden muss. Und dann findet man dafür auch Lösungen, die vielleicht auch noch nicht mal technisch aufwendig sind oder besonders teuer sein müssen.
Ja, ich denke gerade, ob man solche Zusammenfassungen dann nicht einfach mit ChatGPT machen könnte oder mit neuen KI-Tools, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Also ich sage mal, sowas wie eine Kontoeröffnung ist ja auch eine Routine. Da könnte man dann auch als Bankenverband sagen, so, wir stellen jetzt mal die wichtigsten Dokumente in leichter Sprache zur Verfügung und dann hat man das einheitlich für alle Banken. Das wäre ja auch möglich.
Guter Punkt.
Wir haben ja als Schufa auch unsere, zumindest erstmal unsere Eingangsseite in leichter Sprache zur Verfügung gestellt. Ja, das war ja, man soll ja immer zuerst mit sich selbst anfangen. Und wir haben dann im Rahmen der Special Olympics, haben wir dann auch mit verschiedenen Gruppen unsere Seite mal durchschauen lassen und die haben das halt einfach nicht verstanden. Ja, das ist auch für mich manchmal unverständlich, warum das jetzt dort so und dort so erklärt ist. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun. Da haben wir es in leichter Sprache gemacht. Und es waren die am meisten geklickten Einzelseiten in den letzten 2-3 Monaten. Und das sind nicht alles Leute, die eine geistige Beeinträchtigung haben. Das sind vielleicht auch Leute mit Sprachschwierigkeiten oder Leute, die sagen, ich möchte es einfach mal ganz leicht erklärt haben, ganz einfach erklärt haben, was macht die Schufa, wie bekomme ich eine kostenlose Datenkopie. Also das ist schon möglich. Ja, und hilft dann auch letztlich allen Menschen.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, es würde in vielen Bereichen etwas bringen, die Sachen ein bisschen einfacher darzustellen, sodass, ich glaube, auch wir haben Probleme in bestimmten Bereichen, sei es jetzt, wenn es um juristische Kontexte geht, verstehen ja eigentlich auch nur Experten. Also wenn man bestimmte Dinge einfacher darstellen würde, wäre einer großen Masse geholfen. Ich möchte aber nochmal auf eine Gruppe zu sprechen kommen, die ihr auch erwähnt. Und wir haben jetzt ja schon gesagt, dass ältere Personen und beeinträchtigte Personen auch oft auf Bargeld setzen. Ein Ergebnis eurer Studie war auch, dass Menschen mit geringem Einkommen auch häufiger auf auf Bargeld setzen. Was habt ihr denn noch so bei Menschen mit geringerem Einkommen festgestellt? Wie sind die denn nicht finanziell inkludiert oder wie schwach ist deren finanzielle Inklusion?
Gut, wir müssen natürlich sehen, dass es da häufig, wie ich vorhin schon sagte, verschiedene Faktoren gibt, die dann reinspielen. Ja, das kann auch eng dann mit der Finanzkompetenz zu tun haben. Ja, dass dann bestimmte Sachen gar nicht wirklich verstanden werden oder auch bestimmte Ängste. Das kann auch sein, dass Ängste bestehen, Dinge zu tun. Ja, das haben wir auch herausgefunden, dass Menschen aus Angst, etwas falsch zu machen, es gar nicht erst tun. Und das ist dann eine besondere Schwierigkeit, ja, dass man diese Ängste nimmt, dass man die Leute besser durchleitet. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist häufig nicht nur ein Aspekt, der dort hinein spielt, ein Faktor, es sind meistens mehrere Faktoren, die dann zusammenkommen und die das dann erschweren.
Eine Personengruppe, die sicherlich auch eher spezielle Anforderungen an finanzielle Angebote hat, wären auch Menschen mit Migrationshintergrund oder eben Asylsuchende. Das ist jetzt eine Gruppe, die ihr, wenn wir das richtig gesehen haben, in eurer Studie nicht berücksichtigt habt. Was gab es da für einen Grund für, dass sie jetzt erstmal nicht in diese Studie eingeflossen sind? Und vielleicht kannst du aber trotzdem auch jetzt basierend auf den Ergebnissen, die ihr bisher erhoben habt, eine Einschätzung machen, wie da der aktuelle Stand der Dinge aussehen könnte.
Ja, also zunächst mal haben wir gesagt, wir wollen die finanzielle Teilhabe in Deutschland gesamthaft erheben und uns dann verschiedene Zielgruppen nochmal genauer anschauen. Das waren jetzt erstmal wegen der Special Olympics natürlich Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Wir werden mit Sicherheit auch gezielt nochmal Menschen mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende uns anschauen. Das ist aber ähnlich wie bei Menschen mit Beeinträchtigungen natürlich ein enorm großes Spektrum. Ja. Vielleicht als Beispiel, wir haben mit unserer Bildungsinitiative Wirtschaftswerkstatt hatten wir 2017 gemeinsam mit der Caritas in Köln auch ein Spiel entwickelt. Das nennt sich Finanz-ABC, wo wir Begriffe aus der Finanzwelt ganz einfach darstellen. Ja, das haben wir auch in verschiedenen Wohnheimen ausprobiert, in verschiedenen Integrationskursen. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und schon da hat man gesehen, dass natürlich Sprachbarrieren das eine sind, zum anderen aber auch, aus welchem, ich sag mal, finanziellen Kontext kommen die Leute. Ja, welchen sozialen Status hatten sie vorher in ihrem Heimatland? Ja, oder auch, was für ein Finanzsystem gab es dort? Ja, also der Aspekt Bürgschaft oder Schulden hat überall eine andere Bedeutung. Ja, oder auch Zinsen. Es gibt natürlich ja dann auch Länder, wo denn sozusagen das Zinssystem in der Form so nicht existiert. Das heißt, wenn wir über Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, dann haben wir also ein enorm breites Spektrum und das zu ordnen, das erfordert natürlich sehr komplexes Forschungsdesign. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Meine Frau, die kommt aus Japan. Ich denke mal, dass man kann sagen, dass meine Frau kommt aus Japan und das Finanzsystem dort ist ja jetzt nicht viel anders als das unsere. Und ihr Deutsch ist auch wirklich hervorragend. Aber sie ist immer wieder gescheitert am Postident-Verfahren, weil im Postident-Verfahren verlangt wird, dass man den Geburtsort einträgt. Der ist aber in japanischen Pässen nicht drin. Das heißt, sie konnte sich eigentlich mit dem Postident-Verfahren nicht identifizieren. So, das ist dann eher eine technische Frage. Bei anderen ist es, wie gesagt, dann vielleicht die Sprachbarriere. Bei anderen wiederum dieses grundlegende Verständnis, wie Finanzen funktionieren. Und da müssen wir mal schauen, wie wir da rangehen. Das ist nicht so einfach mal gemacht. Deshalb haben wir es erstmal ausgeklammert und gesagt, wir machen jetzt erstmal die Basisarbeit und schauen uns erstmal Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen.
Wie groß würdet ihr denn schätzen, ist die Gruppe, von der wir sprechen? Also das ist irgendwie eine Frage, die wahrscheinlich naheliegend ist, die wir bisher noch nicht gestellt haben. Aber von wie vielen Personen reden wir da eigentlich, die auf die eine oder andere Art und Weise benachteiligt sind?
Also wenn wir jetzt von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sprechen, laut Statistischem Bundesamt sind es etwa 1,8 Millionen Menschen. Bei den älteren Menschen, da müsste ich wahrscheinlich nochmal nachgucken in die Statistiken, da sehen wir es auch. Aber wie gesagt, innerhalb der Gruppen haben wir halt ein enorm großes Spektrum. Ja, wir haben ältere Menschen, die hervorragend mit digitalen Dienstleistungen umgehen können und andere wiederum überhaupt nicht. Ja, das heißt, wir müssen sozusagen diese Schnittmengen finden, wo verschiedene Faktoren reinspielen. Und das ist sicherlich auch nicht so ganz einfach. Ja, aber wenn wir schauen in unserer Studie, wenn wir sagen, so 66,9% ist so die Menschen sagen, dass sie sozusagen zu 66,9% teilhaben am Finanzleben, ja, auf unserer Skala, dann ist das schon ein oberes Mittelfeld. Aber wir haben dann natürlich einen großen Teil, der nicht wirklich integriert ist. Aber quantifizieren kann ich das an der Stelle nicht. Ja.
Dann kommen wir zumindest von meiner Seite aus, Dennis, ich weiß nicht, was bei dir eventuell in den Gedanken noch so rumschwirrt, zur inhaltlich letzten Frage. Ich musste da so ein bisschen immer an meine Forschungsarbeiten in der Uni denken, denn was natürlich am Ende nicht fehlen darf, ist der Ausblick nach vorne. Insofern, Kai, würde es mich interessieren, wie du das Ganze einschätzt. Was glaubst du? Du hast es gerade ja schon ein bisschen angesprochen. Sind Felder, die ihr jetzt im nächsten Schritt untersuchen möchtet oder die aus eurer Sicht auch noch untersucht werden müssen? Und was würdest du sagen, sind jetzt auch basierend auf den Erkenntnissen, die ihr durch eure bisherige Studie gewonnen habt, denn Maßnahmen, die sich daraus ableiten lassen und die jetzt auch in naher Zukunft umgesetzt werden sollten?
Ja, wie ich schon sagte, wir wollen den Finanzinklusionsindex weiterführen und auch weitere Zielgruppen uns anschauen. Das können zum Beispiel Menschen sein, die aus anderen Ländern hierher gekommen sind, die vielleicht bestimmten Aufenthaltsstatus haben, die sozusagen neu angekommen sind. Die kommen ja dann frisch in ein neues Finanzsystem mitunter und sprechen die Sprache auch nicht. Ja, da kommen dann mehrere Faktoren zusammen. Ältere Menschen werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal genauer anschauen. Ja, das können aber auch vielleicht nochmal Familien sein, ja, bestimmte Familien oder Alleinerziehende. Also da haben wir ein ganzes Spektrum. Wir müssen mal schauen, für was wir uns da entscheiden. Und der Finanzinklusionsindex soll ja auch ein Impuls sein, weiterzugehen. Das heißt, wenn es andere Banken zum Beispiel gibt oder Verbände, die sagen, ja, wir nehmen das jetzt als Anlass, da weiter zu forschen, dann ist das natürlich sehr willkommen. Was die Maßnahmen betrifft, ich habe ja gesagt, man sollte immer erstmal bei sich selbst anfangen. Ja, wir schauen, dass wir unsere Website noch barrierefreier machen. Da haben wir schon einiges gemacht, aber da sind wir natürlich immer noch nicht bei 100%, würde ich sagen. Leichte Sprache ist ein ganz großes Thema, auch Formulare, solche Geschichten. So, aber das ist natürlich dann erstmal nur Schufa bezogen. Was wir vorhaben und was für uns ganz wichtig ist, dass wir uns mit unseren Partnern im Bankenbereich zusammensetzen und im kommenden Jahr haben wir geplant, dass wir Veranstaltungen machen, wo wir exakt solche Themen mal besprechen und auch über Lösungen nachdenken. Ja, weil wie ich schon sagte, es gibt Insellösungen, es gibt Banken, die sind schon sehr weit bei dem Thema. Es gibt aber Banken, die haben sich da noch keine Gedanken drum gemacht. Ja, und gerade wenn es um leichte Sprache geht, Verständlichkeit und so weiter, dann muss man ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja, also sozusagen eine branchenübergreifende Initiative, das ist so mein Ziel.
Ja, da bin ich sehr gespannt, was noch kommt, weil wie mir vor allem durch eure Studie nochmal vor Augen geführt ist, ist das Thema ein sehr wichtiges und sehr relevantes. Und du hast gerade aber schon das Rad angesprochen. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Bild, weil jetzt schließt sich zumindest der Kreis ein bisschen. Wir haben ja damit eingeleitet, dass wir auf das Thema dadurch gekommen sind, dass ein vorheriger Gast das mal angesprochen hat. Und zum Abschluss kommt deshalb wie immer bei uns die Frage, und deshalb jetzt auch an dich, Kai, welches Thema oder vielleicht hast du sogar einen konkreten Gast im Kopf, würdest du gerne mal in einem Podcast, vielleicht auch in diesem Podcast, hören?
Ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es ja schön, wenn ihr mal einen Betroffenen einladet. Ja? Jemand selber, der zum Beispiel eine Behinderung hat und Schwierigkeiten hat, das können ja auch technische Schwierigkeiten sein, bestimmte Bankdienstleistungen, Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Weil die können das die Betroffenen können das natürlich immer noch mal besser erklären. Ja, ich kann es immer nur aus zweiter Hand erzählen, aber es ist vielleicht auch mal interessant, direkt zu hören, wo die Schwierigkeiten auftreten.
Ja, auf jeden Fall ein spannender Perspektivwechsel dann, der sicherlich auch nochmal neue Erkenntnisse dann auch für uns oder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bedeuten würde. Und wir finden das hier auch immer spannend, auch unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema zu beleuchten. Insofern nehmen wir das sehr gerne mit auf und vielleicht erfüllt sich für dich ja dann auch der Wunsch, so wie für den Marco die heutige Folge.
Danke schön. Ja, vielen Dank. Genau, vielleicht darf ich noch eine Sache zum Schluss sagen. Also gerade wenn man über Inklusion und Teilhabe nachdenkt, es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die dann letztlich auch allen zugutekommen. Ja, ich denke, da ist unsere Website in leichter Sprache ein gutes Beispiel. Man sollte vielleicht nicht immer nur so für die einzelne Zielgruppe denken, sondern wenn man sagt, ich mache Dinge leichter oder einfacher, dann haben da profitieren ganz viele Menschen von.
Ja, und häufig sind es dann auch die Kleinigkeiten, ne? Wie du gerade auch gesagt hast, man muss sich nicht unbedingt immer ganz viele tolle neue Dinge einfallen lassen, sondern im Zweifel sind es auch die simplen und vielleicht die kleineren Dinge, die wir alle schon kennen, die man im Zweifel nur mal umsetzen müsste oder sich auch mal bewusst darüber werden muss, dass es an vielen Stellen auch mit Kleinigkeiten oder kleineren Änderungen deutlich leichter geht. Kai, dann vielen, vielen Dank für die vielen Impulse. Also bei mir hast du auf jeden Fall einiges angestoßen, auch was unsere Arbeit hier bei Neosphere angeht. Und Dennis und ich machen ja relativ viel Kommunikation und Marketing. Und ich glaube, da können wir auch im Nachgang an diese Folge nochmal überlegen, wo wir vielleicht auch einfacher kommunizieren können. Und
sehr schön.
Also das Thema werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und uns weiter damit beschäftigen. Dennis, wie geht's dir? Wie fühlst du dich nach der Aufnahme?
Also ich fühle mich gut, habe aber auch gemerkt, dass man eben, wir bauen ja andererseits auch Sachen, dass man manchmal gar nicht so intensiv an alle Gruppen denkt und dass das sicherlich noch ein Verbesserungsfeld ist. Andererseits denke ich mir auch, es gibt ja so Trends wie Vertical Banking, sodass immer mehr nischigere Bankangebote geschaffen werden und hat mich ein bisschen überrascht oder mir ist zumindest kein Anbieter angefallen, der jetzt das, was Kai angesprochen hat, Sachen eben so einfach macht, dass sie zum Beispiel für Menschen mit körperlich oder vor allem mit geistiger Beeinträchtigung leicht zu verständigen und zu handeln sind oder auch für ältere Menschen. Da gibt's, ist mir noch nicht so aufgefallen, was in Deutschland mittlerweile so groß wäre und klingt aber auf jeden Fall nach einem interessanten Feld, weil, wie Kai gesagt hat, die Gruppen sind groß und da gibt es für verschiedene Menschen Überschneidungspunkte und kann für viele von Vorteil sein.
Ja, danke.
Ich würde sagen, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz gewesen, den du da dagelassen hast. Dann vielen, vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Wir würden uns natürlich über eine positive Bewertung freuen, egal auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Und ihr habt häufig auch die Möglichkeit, uns ein kurzes Feedback dazulassen. Also gebt uns gerne mit, wie euch die Folge gefallen hat. Und falls ihr Themen habt, die ihr euch hier im Talk Between the Towers mal wünschen würdet, dann schreibt ihr uns sehr gerne und dann nehmen wir die auch mit auf die Liste. Kai, danke nochmal an dich.
Ja, sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht. Und freut mich auch, dass wir diesen Finanzinklusionsindex aus einer größeren Gruppe auch zugänglich machen können, weil das, wie gesagt, für uns ein ganz wichtiges Thema ist und da viel Bedarf ist draußen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Follow-up-Studien und neue Erkenntnisse, die ihr dann in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr vielleicht auch gewinnt.
Danke.
Danke euch und noch einen schönen Tag. Bis dann.
Bis dann. Ciao.